Make Fleischkäse great again. So lautet der Werbeslogan von einer Metzgerei aus Pratteln, Basel-Land. Make Fleischkäse great again. Und sie tauchen damit auf Social Media, machen Werbung auf TikTok, Instagram. Und sie jammern als Metzger nicht darüber, dass ja Leute immer weniger Fleisch essen und verzweifeln schier daran, sondern sie machen was dagegen, unter anderem solche Aktionen mit so einem witzigen Slogan. Und sie sagen, sie konnten die Kundschaft oder den Umsatz verdoppeln. Wahrscheinlich durch solche Aktionen. Innerhalb eines Jahres konnten sie die Kundschaft oder den Umsatz verdoppeln. Jetzt ähnlich abnehmend wie der Fleischkonsum ist in unserer Gesellschaft mindestens der Glaube an Jesus. Also ich habe keine Statistik oder wie es das zusammenhängt oder sehr ähnlich wäre, aber es ist beides sicher wahr. Leute essen weniger Fleisch, Leute glauben weniger an Jesus. Jetzt, um das zu ändern, dass Leute wieder mehr an Jesus glauben, da braucht es natürlich mehr als nur irgendwie ein witziges Motto. Dafür, Menschen sollen die Chance bekommen, den Glauben wieder zu entdecken. Sich wirklich damit auseinanderzusetzen und nicht nur Menschen, die Jesus nicht kennen oder denen der Glaube fremd ist, sondern wir alle haben es immer wieder nötig, in den Glauben an Jesus tiefer einzutauchen. Es geht nicht um irgendwelche wilden Theorien, um Glaubenssätze, die man auswendig lernen muss, wenn wir in unserem Leben überhaupt nichts zu tun haben. Nein, es geht um eine Grundlage, die unser Leben trägt, auf die wir aufbauen können, ein wichtiges Fundament. Es geht um eine Person, es geht um Jesus Christus, dass wir uns an ihm orientieren, ihm nachfolgen und drum das Thema von heute und auch für die nächsten Wochen, make Nachfolge great again. Make Nachfolge great again, dass wir Nachfolge Jesus hinterher, das wieder neu entdecken und einüben und das miteinander tun. Wie schon gesagt wurde vorher, über Ostern gab es eine kleine Pause in dieser Serie über den Kolosserbrief im Neuen Testament und heute geht es weiter. Der Apostel Paulus schreibt zusammen mit seinem Mitarbeiter Timotheus diesen Brief in die Stadt Kolosse in der heutigen Türkei und er kannte die Leute dort gar nicht persönlich. Er hat gehört von ihnen, einen Bericht bekommen, dass dort eine Kirche entstanden ist, dass dort Leute sich regelmäßig treffen, die Jesus kennengelernt haben. Und er schreibt ihnen diesen Brief. Und am Anfang schreibt er, er freut sich über das, was er über sie gehört hat, was er von ihrem Glauben gehört hat, wie vorbildlich sie unterwegs sind. Und jetzt schreibt er ihnen, weil er weiß, dass sie gleichzeitig Herausforderungen erleben, wo ihr Glaube wie so vielleicht schon auf der Kippe steht und sie versucht sind, auf irgendwas anderes ihr Leben auszurichten. Make Nachfolge great again, könnte man über diesen Text schreiben. Kolosser 2, ab Vers 6. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Betrug, gegründet auf die Lehre von Menschen, auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. In drei Schritten gehen wir durch diesen Text hindurch. Erstens, an Jesus dranbleiben. Dazu fordert Paulus auf. Es kommen zwei Aufforderungen, die Paulus hier nennt, und danach kommen ein ganzer Abschnitt, der das begründet. Zwei Aufforderungen. Die erste heißt, an Jesus dranbleiben oder bleibt an Jesus dran, Vers 6 und 7. Er fordert sie dazu auf. Er weiß, sie haben angefangen, an Jesus zu glauben. Und jetzt sollen sie dranbleiben. Und wie sollen sie das tun? Wie sollen sie das tun? Wie sollen sie Nachfolge great again machen? Wie sollen sie dranbleiben an Jesus? Sollen sie das tun, indem sie sich bemühen, gute Menschen zu sein? Nein. Der Schlüssel im ganzen Abschnitt heißt in ihm. Das kommt immer wieder vor. Vielleicht ist es euch aufgefallen beim Zuhören oder beim Mitlesen. In ihm, mit ihm, durch ihn. Die enge Verbindung zu Jesus, das ist der Schlüssel, an ihm dran zu bleiben. Auf die enge Verbindung zu ihm kommt es an. Das zeigen auch die drei Begriffe in diesem Vers 7. In ihm verwurzelt, in ihm gegründet, fest im Glauben. Damit nimmt Paulus ein Motiv aus dem Alten Testament auf. Beim Jeremia zum Beispiel, dem Propheten, steht, so spricht der Herr, verflucht sei, wer sich von mir abwendet und sich nur noch auf Menschen oder seine eigene Kraft verlässt. Der ist wie ein kümmerlicher Wacholderstrauch in der Wüste. Der versucht, auf salzigem, unfruchtbarem Boden zu wachsen. Er wird nicht viel Glück haben. Aber Segen soll über den kommen, der seine ganze Hoffnung auf den Herrn setzt und ihm vollkommen vertraut. Dieser Mann ist wie ein Baum, der am Ufer gepflanzt ist. Seine Wurzeln sind tief im Bachbett verankert. Selbst in glühender Hitze und monatelanger Trockenheit bleiben seine Blätter grün. Jahr für Jahr trägt er reichlich Frucht. Dieses Bild kannte Paulus als guter Jude natürlich, dass das häufiger auftaucht in den heiligen Schriften der Juden in unserem Alten Testament. Wie ein Baum, gepflanzt am Wasser, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt und von da genährt wird und nicht von jedem Sturm einfach umgerissen wird und nicht verdorrt sofort, weil er Wasser hat. Und er sagt, bleibt dran bei Jesus, bleibt in ihm verwurzelt. Also nicht so wie diese netten Pflanzen hier, die haben keine Wurzeln, oder? Das wollte ich den Kindern, die Kinder haben mich letzte Woche gefragt, wie geht das eigentlich, dass die hier unter der Bühne eingepflanzt sind und genau durch diesen Backstein herauswachsen? Nein, natürlich nicht, die sind nicht verwurzelt, oder? Die haben keine Wurzeln. Und wenn wir an Jesus nicht dranbleiben, dann haben wir keine Wurzeln. Drum die Aufforderung, erinnert euch daran, ihr seid doch mit ihm gestartet. In ihm, mit ihm, durch ihn. Der Schlüssel in diesem ganzen Text, an Jesus dran zu bleiben, in ihm zu bleiben. Was bei den Christen in Kolosse angefangen hat, mit einer Glaubensentscheidung, mit einer bewussten Abkehr von dem, was sie bisher geglaubt haben, hin zu Jesus, das sollte jetzt seine natürliche Fortsetzung finden. Ein Vergleich dazu. Heute Morgen, 8 Uhr, fiel am Sechselütteplatz der Startschuss für den Zürich-Marathon. Und zahlreiche, keine Ahnung wie viele, sicher eine vierstellige Zahl an Leuten, die laufen und die ersten sind, also die besten sind jetzt schon im Ziel, aber ziemlich viele andere, die rennen jetzt noch. Und die sind nicht angetreten, um gerade über die Startlinie zu laufen und dann das Laufen einzustellen. Nein, die sind angetreten an den Start, um bis ans Ziel zu kommen, um irgendwann wieder unter dem Jubel von tausenden Zuschauern auf dem Sechselütteplatz anzukommen am Ziel. Paulus sagt den Leuten, ihr seid gestartet im Glauben. Jetzt bleibt auch dran. Rennt weiter, lauft weiter. Jesus hinterher. Wer mit Jesus gestartet ist, soll auch an ihm dranbleiben. Wenn du Fragen hast, wie das überhaupt geht, mit Jesus zu starten, dann melde dich gleich nachher, dann können wir das klären. In Wipkingen steht ein Auto mit diesem Aufkleber hinten drauf. Are you following Jesus this closely? Bist du so eng mit Jesus unterwegs, wie du mir auffährst? Wir können anderen Autos gefährlich zu nahe kommen. Bei Jesus können wir nicht nah genug dran sein an ihm. Wenn Kinder noch klein sind, dann ist es natürlich so, dass die Beziehung zu den Eltern ganz, ganz eng ist. Sie brauchen sie fast rund um die Uhr, weil sie unselbstständig sind, weil sie die Eltern brauchen für alles. Und die natürliche Entwicklung ist so, dass Kinder, indem sie älter werden oder wenn sie älter werden, immer selbstständiger werden. Die Beziehung zu den Eltern besteht, aber loser wird. Die sind nicht mehr so auf die Eltern angewiesen und werden selbstständiger. Und die Eltern haben eine andere Rolle irgendwann. Mehr die Berater als die, die sagen, also sollte so und sollte so sein. Und das entwickelt sich natürlich so ein bisschen auseinander. In Bezug auf die Beziehung zu Jesus ist es genau andersrum. Wenn man einsteigt in die Beziehung zu Jesus, wenn man anfängt an Jesus zu glauben, dann entdeckt man mehr und mehr von ihm. Und mit den Jahren ist es nicht so, dass man sich dann wieder selbstständig von ihm weg entwickelt, sondern immer näher, genau zu dem hin, was Paulus so bezeichnet, ihn seid ihr, seid mit ihm verbunden, durch ihn habt ihr das und bleibt in ihm dran. Wie passiert das? Zwei Antworten aus dem Text. Erstens, lebt in ihm, wie ihr gelehrt worden seid. Wie ihr gelehrt worden seid, steht im Vers 7. Die in Kolosse haben durch die Lehre von den Aposteln, zum Beispiel von Paulus, mehr und mehr über Jesus erfahren. Und sie haben das in ihrem Glauben, oder das hat ihren Glauben vertieft. Ein aktuelles Lied, das ich zugegeben nur über unsere Kinder kenne, heißt Verstaubte Bibeln oder Dusty Bibles. Der Sänger hat es geschrieben, letztes Jahr, nachdem er sein Handy genommen hatte und eine Stunde lang sich durch Instagram, durch schlechte Nachrichten durchgescrollt hatte. Doomscrolling heißt das anscheinend. Und nach dieser einen Stunde auf Instagram, lauter schlechte Nachrichten, hat er dieses Lied geschrieben. Und er meinte, das wäre das ehrlichste Lied, das er bisher geschrieben hat. Und eine Zeile darin heißt, wir haben Staub auf unseren Bibeln, aber die neuesten iPhones. Kein Wunder, warum es uns so geht. Und so selbstkritisch reflektiert er das. Wofür setze ich meine Zeit ein? Was prägt mich? Wovon lasse ich mich prägen? Die Frage an uns, wenn wir an Jesus dranbleiben wollen, ist, wovon lassen wir uns prägen? Wir können ja auf dem Handy sehen, wie viel Zeit wir pro Tag für welche App genutzt haben. Oder? Die Frage ist, wie viel Zeit ist denn da für die Bibel-App und wie viel Zeit ist für alle anderen Apps, die da einen Tag durchgescrollt werden. Es geht nicht um eine Vorschrift, wie viele Minuten wir da genau erreichen müssen oder einhalten müssen. Darum geht es nicht. Aber es geht um die banale Tatsache, dass wir an Jesus dranbleiben, wenn wir uns in die Bibel vertiefen. Unter der Woche, am Sonntag, in Hauskreisen, in Kleingruppen, oder im Bibelworkshop am kommenden Dienstag zum Beispiel. Dort ist möglich, Jörg Bienstiel und ich, wir werden alles geben. Die Fragen, die kommen, die von euch kommen oder denen kommen, die da sind, gestellt werden rund um die Bibel, die gut zu beantworten. Wir werden gemeinsam Antworten suchen und genau das versuchen einzuüben, uns dort hinein zu vertiefen und die Wurzeln da hinein auszustrecken, wovon unser Leben kommt, von Gott selbst. Das Zweite, was Paulus hier erwähnt, betend sozusagen, oder B, er sagt, und seid reichlich dankbar. Das ist uns eigentlich allen klar, dass wenn wir uns beim anderen Menschen bedanken, dass das jede Beziehung lebendig erhält, oder wenn wir nicht selbstverständlich nehmen und meinen, ja, deine Aufgabe, das machst du einfach so. Wenn wir uns bei Freunden, bei Leuten aus der Familie bedanken, wenn wir es den Kleinen beibringen, nicht, dass sie jetzt halt noch Danke sagen müssen, aber weil sie es bei uns sehen, dass sie das auch machen. Das erhält Beziehungen aufrecht. Genauso bei der Beziehung zu Jesus, wenn wir ihm dankbar sind. Und nicht, weil wir es halt müssen. Paulus sagt, seid reichlich dankbar. Make Nachfolge great again heißt also erstens, an Jesus dranbleiben. Und die zweite Aufforderung, die Paulus hier im Text bringt, heißt in Vers 8, durchschaut falsche Ideen. Falsche Ideen durchschauen. Er schreibt da was von Philosophie. Und wenn man das so liest, dann könnte man meinen, dass Paulus gegen das Denken ist. Aber nein, Paulus war sehr gut ausgebildet. Und wenn man seine anderen Schriften liest, dann beweisen sie, dass bei ihm Glauben und Denken zusammengehen und zusammengehören. Ihm geht es hier vielmehr darum, dass die Christen in Kolosse und auch an anderen Orten durch eine neue Lehre getäuscht wurden, die sich vielleicht fälschlicherweise Philosophie genannt hat. Und Paulus sagt, auf das sollt ihr nicht reinfallen. Das bringt euch nur von dem weg, was ihr bisher gelernt habt. Sie sollten nicht auf leeren Betrug reinfallen. Eben, das war auch an anderen Orten der Fall, darum schreibt Paulus auch an die Kirche in Ephesus, lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten. Also der Auftrag, fallt nicht auf anderes herein, auf andere, auf fremde Lehren herein, durchschaut falsche Ideen. Und wie? Wie kann man das durchschauen? Indem man guckt, wo das Ganze herkommt. Paulus sagt, sie, eben diese anderen Vorstellungen, sie sind gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Genauso kritisierte Jesus die religiösen Führer, mit denen er immer wieder zu tun hatte, dass sie eigene Regeln erfunden haben, dazu gedichtet haben, zu dem, was Gott eigentlich an guten Geboten gegeben hatte. Sie haben anderes noch dazu geformt oder gebracht und haben Leute darauf verpflichten wollen, dass sie sich auch an das halten müssen. Und Jesus hat sie dafür kritisiert. Paulus schreibt von den Mächten der Welt, auf die diese neuen Lehren gründen. Er meint dort vielleicht, möglicherweise, die Elemente, die als Mächte der Welt damals galten, Feuer, Wasser, Luft und Erde, die Leute als göttlich verehrt haben. Jetzt, wenn die Christen Jesus nachfolgten, dann würden sie immun werden gegen falsche Ideen. Nicht immun gegen das Denken. Nicht immun dagegen, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen, sondern immun dagegen, auf etwas hereinzufallen, was sie nur von Jesus ablenken würde. Heute gibt es Botschaften, die uns vermitteln, was uns zu guten Menschen macht. Ein paar Beispiele für solche Botschaften, die heute immer wieder irgendwo auftauchen. Sei authentisch. Sei nett. Oder be kind, steht auf so einem Müsli-Riegel, den man kaufen kann. Be kind. Spare Strom, iss wenig Fleisch oder Fleischkäse. Trenne den Müll, sei tolerant. Und so weiter. Viele Dinge, die an sich eigentlich gut sind. Aber die werden unsere Welt nicht retten. Es wird unsere Welt, es wird uns nicht retten, nicht in die liebevolle Beziehung zu Gott zurückbringen, wenn wir uns an ein paar Lebensregeln halten. Da wären ja Menschen vor tausenden Jahren auch schon drauf gekommen. Wenn wir unsere Welt heute anschauen, dann reicht es nicht, mit ein bisschen Goodwill Probleme zu lösen. Es muss irgendwie tiefer gehen, als an der Oberfläche zu bleiben. Mit menschlichen Idealen kommen wir nicht weiter. Auch mit spirituellen Gedanken aus unseriösen Quellen kommen wir nicht weiter. Gott, unser Schöpfer, sagt uns, was wir wirklich brauchen. Und zwar sagt er, was wir wirklich brauchen, ist Jesus plus nichts. Was wir wirklich brauchen, ist Jesus plus nichts. Wirklich brauchen, um mit Gott in Ordnung zu kommen. Was schlussendlich unsere Welt retten wird, sind nicht ein paar gute Vorsätze, sondern ist Jesus plus nichts. Damit sind wir beim dritten und letzten Punkt angelangt von Make Nachfolge Great Again. Warum Jesus genügt. Das bringt Paulus so als Begründung, so als Abschluss von diesem ganzen Abschnitt in 7 Versen begründet er das. Er hatte bereits in seinem Brief an die Kolosser im 1. Kapitel die allüberragende Bedeutung von Jesus herausgestellt und daran knüpft er jetzt an, wenn er erklärt, in Jesus wohnt die Fülle von Gott. Jesus verkörpert die Vollkommenheit Gottes. Und in ihm, er schreibt ihn, weil ihr mit ihm verbunden seid, habt ihr daran Anteil, an der Fülle von Gott. Was wollt ihr mehr? Was braucht ihr noch mehr? Oder Kinder müssen in der Schule, im Deutschunterricht irgendwann Adjektive steigern. Schnell, schneller, am schnellsten. Und so. Und es gibt ein paar Begriffe, die lassen sich nicht steigern. Wenn ein Glas voll ist, dann ist es nicht im anderen Moment voller und am vollsten. Wenn es voll ist, ist es voll. Und Paulus sagt, was braucht ihr mehr, wenn ihr Jesus habt? Was bringen euch die anderen neuen Ideen, die da reingebracht werden in eure Kirche? Was wollt ihr da, auf diese falschen, betrügerischen Ideen einzugehen? Ihr habt mit Jesus alles, was ihr braucht. Was wollt ihr mehr? In Jesus wohnt die ganze Fülle von Gott. Und indem ihr in ihm seid, mit ihm verbunden seid, habt ihr Anteil daran. Als nächstes bringt Paulus das Thema Beschneidung zur Sprache. Das war für die männlichen Juden seit Abraham, also der Begründer des Volkes, circa 2000 vor Christus, war das für die Juden so ein Identitätsmarker als Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Auch 2000 Jahre später, zur Zeit des Neuen Testaments, verstand das ein Teil der jüdischen Nachfolger von Jesus immer noch so. Und es gab so diesen Streit, wo die einen sagten, nein, 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 wenn du an Jesus glaubst, auch dann musst du noch eigentlich Jude werden und dich beschneiden lassen. Die anderen sagten, nein, 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 das ist kein Identitätsmarker mehr, was jetzt das alles ausmacht. Ob jemand zu Jesus gehört, zum Volk von Gott gehört, ist eben der Glaube an Jesus. Der Heilige Geist, den man erhält, wenn man an Jesus glaubt, der macht uns Teil von Gottes Volk. Und Paulus ist auf dieser Seite und unterstreicht das immer und immer wieder in ganz vielen seiner Briefe. Und er schreibt hier an Christen in Kolosse, von denen viele nicht als Juden aufgewachsen waren. Und er sagt ihnen, er versichert ihnen, durch Jesus, in ihm, gehört ihr zum Volk von Gott. Das genügt. Jesus plus nichts. Auch in Rom gab es die Diskussion dazu, wie man im Römerbrief lesen kann. Paulus schreibt, nicht der ist nämlich ein Jude, der es nur nach außen hin ist. Und die wirkliche Beschneidung ist nicht die, die äußerlich sichtbar am Körper vollzogen wird. Ein wahrer Jude ist der, der es im Innersten seines Wesens ist. Die wahre Beschneidung ist die, die am Herzen geschieht. Sie kommt nicht durch die äußerliche Befolgung einer Gesetzesvorschrift zustande, sondern ist das Werk des Heiligen Geistes. Das Lob, das der erhält, der in diesem Sinn Jude ist, kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Er unterstreicht damit, Leute, die als Nicht-Juden aufgewachsen sind, die müssen nicht Juden werden, um wirklich zu Gott zu gehören. Sie müssen an Jesus glauben. Das ist der Identitätsmarker für Zugehörigkeit zum Volk Gottes, der Glaube an Jesus. Jetzt gegenüber den Kolossern in seinem Brief erwähnt Paulus noch die Taufe. So ein anderes großes Thema des Glaubens. Wer sich taufen lässt, zeigt damit seine enge Verbundenheit mit Jesus. Das ist der Vergleich hier im Text. Und im Römerbrief Kapitel 6 kommt er ähnlich, der Vergleich, dass wie Jesus starb und ins Grab gelegt wurde, so taucht der sich taufen lässt oder die sich taufen lässt unter im Wasser und lässt quasi das Leben ohne Gott, das er oder sie bisher geführt hat, überdeckt werden. Es soll ersäuft werden, ertränkt werden. Ich möchte nichts mehr mit dem Leben ohne Gott zu tun haben. Und wie Jesus vom Tod auferstand und zurückkam und neues Leben hatte. So taucht der Täufling nicht nach 3 Tagen, ein bisschen vorher, wieder auf und hat ein neues Leben. das aus dem Wasser auftauchen symbolisiert das neue Leben, das Gott schenkt. Die Vergebung. Sünde ist abgewaschen. Neues Leben ist da. Vom Tod zum Leben. Jesus starb unschuldig für die Schuld der Menschen. Der Schuldschein ist hier im Text erwähnt mit allen Details. Der ist quasi ans Kreuz genagelt worden, er ist bezahlt worden. Was für ein großartiges Geschenk. Wer hat es verdient? Keiner hat es verdient. Und Jesus hat es trotzdem gemacht. Wer das glaubt, dem sind alle Sünden vergeben. Nicht nur die kleinen Sünden, so, alle Sünden. Das symbolisiert die Taufe. Deshalb ist ein Taufgottesdienst ein Highlight für jede Kirche. Wir haben unseren nächsten am 28. Juni geplant, Gottesdienst mit Taufe. Wenn du Jesus nachfolgst und noch nicht getauft bist, dann melde dich und wir klären mögliche Fragen, die da sind zur Taufe, und wir feiern das gerne mit dir im Juni, deine Taufe. Das öffentliche Bekenntnis dazu, ich folge Jesus und zeige das durch die Taufe. Paulus führt noch weiter aus, warum das genügt, Jesus zu glauben, um Gott mit Gott zu leben. Er benutzt dafür ein Bild aus der Kriegsführung von damals. Die römische Armee hat ja viele ihrer Feinde besiegt und das jeweils ausführlich zelebriert, perfektioniert, wie man den Gegnern noch am meisten demütigen kann, wenn er schon geschlagen ist, mit einem Triumphzug. Sie haben einige der Besiegten mitgenommen, als Gefangene mitgenommen und zu Hause in Rom, Generäle vorneweg, und die Sklaven, die Gewonnenen oder die Gefangenen hinterher. Und so wurden vielleicht am Ende auch noch getötet dann, wenn sie nicht als Sklaven gehalten wurden. So ein Triumphzug, das war den Leuten vor Augen, die kannten das. Und Paulus überträgt das hier auf Jesus. Vers 15, Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Dabei sah es ja zunächst am Kreuz ganz anders aus. Zitat dazu, jeder, der sich das Kreuz von Jesus mit einem normalen Verständnis der Welt des ersten Jahrhunderts angeschaut hätte, hätte sich gedacht, die Herrscher und Autoritäten haben ihn nackt ausgezogen und den Triumph über ihn öffentlich gefeiert. Das machten sie halt normalerweise mit solchen Leuten so. Am Kreuz war es umgekehrt. Dort hat Gott den Herrschern und Autoritäten ihre Rüstung abgestreift. Ja, er präsentierte sie der Öffentlichkeit zum Vergnügen. Gott feierte seinen Triumph über die Mächte und Gewalten, genau jene Gewalten, die dachten, es sei genau andersherum gelaufen. Wie peinlich war das für die menschlichen Feinde von Jesus. Sowohl für die Römer, die wussten, wie man tötet. Für die war Kreuzigung alltäglich. Wie peinlich, dass jemand nicht tot ist. Oder tot war und wieder lebendig wird. Wie peinlich für die Juden, die Jesus endlich aus dem Weg räumen wollten. Und dachten, jetzt sei wieder Ruhe eingekehrt und auf einmal war er wieder da. Genauso peinlich war es für Satan, den Feind Gottes. Jesus hat die Macht des Bösen besiegt. Seine Auferstehung garantiert, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass am Ende nicht das Böse siegt. Dass am Ende keine große Zerstörung und der Atomkrieg, der alles beendet, steht, sondern am Ende steht Gottes neue Welt. Er hat den Tod besiegt. Deshalb sollen die Kolosser sich nicht mit irgendwelchen Mächten einlassen, die andere ihnen schmackhaft machen wollen. Jesus hat auch über diese Mächte triumphiert. Make Nachfolge great again. Bleiben wir selbst an Jesus dran. Eng mit ihm verbunden. Wie wenn man mit dem Auto viel zu nah an jemanden herankommt, an jemanden auffährt. Durchschauen auch wir falsche Ideen. die uns ablenken wollen von dem, dass Jesus genügt. Jesus plus nichts rettet uns und diese Welt. Denn Jesus genügt. Lass uns beten. Danke, Herr, dass du die damalige Welt kanntest und dort hineingesprochen hast, dort hineingewirkt hast. Und du kennst unsere Welt heute. Du siehst, wie Menschen immer noch sehr, sehr ähnlich sind. Ich danke, dass du für uns da bist. Dass du uns einlädst, dir zu vertrauen, mit dir zu starten und mit dir weiterzugehen, an dir dran zu bleiben. Dass auch heute noch der Schlüssel dafür ist, in dir, mit dir, durch dich verbunden zu sein mit dem Vater im Himmel. Hilf, dass wir uns nicht daran gewöhnen und dass irgendwie Staub auf unseren Bibeln ansetzt, sondern wir erfrischt werden von dir, uns gegenseitig helfen darin, dir nachzufolgen und wissen, dass es nicht an uns liegt und wir uns noch mehr Mühe geben müssen und anstrengen müssen, sondern wir in dir sein dürfen. Du willst die Wurzeln wachsen lassen zu dir hin. Und dein Geist lebt in uns. Wir dir vertrauen und treibt uns an und motiviert uns. Ist wie ein Sponsor, der uns ausrüstet und an dessen Fersen wir uns heften können bis ans Ziel bei dir, in deiner neuen Welt, Herr. Und wir wünschen uns sehr, auch für diese Stadt und für die Orte, wo wir leben und wohnen und arbeiten, dass dort dein Name wieder groß wird, weil Menschen sich auf die Suche nach dir machen, weil Menschen bei dir ankommen, dich finden, bei dir Vergebung finden, bei dir Rettung finden, Beziehungen heil werden, Menschen von dir ganz neu gemacht werden. Danke, du lebst, du bist auferstanden, du bist der König, wir wollen dich suchen, und mit dir eng verbunden sein. Danke, Herr. Amen.